Moin, 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 liebe Freunde von Finfo. Ich bin Benjamin, ich bin der Podcast-Host von Finfo und ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast. Dieser Podcast wird hier präsentiert von Scalable Capital, einem modernen Neo-Broker aus Deutschland. Und jetzt kommen wir direkt zu den News. Den Start macht erstmal Revolut und Robinhood, dann kommt Sophie, die Bundesanleihen und das Öl, ASML, Unilever und zu guter Letzt JP Morgan und die ETFs. Den Anfang macht jetzt Revolut bzw. Robinhood. Robinhood ist 1,5% gefallen. Und das liegt vor allem daran, weil Revolut, das ist eigentlich ein britisches Unternehmen, die im Finanzbereich tätig sind, so ein Fintech, die haben verkündet, wir werden jetzt Aktienbroker in den USA bzw. sie haben schon direkt ihren Aktienbroker gestartet. Und dort kann man, finde ich, zu einem ziemlich guten Angebot handeln. Also erstmal ab einem US-Dollar kann man kaufen. Dann, man kann auch Anteile von Aktien kaufen. Also wenn man zum Beispiel sagt, oh, okay, die Amazon-Aktie, die ist mir jetzt mit irgendwie 3.000 Dollar viel zu teuer, dann kaufe ich mir halt nur ein Zehntel von der Amazon-Aktie oder ein Hundertstel. Das geht. Und ich finde, das ist auch ein Feature, das es unbedingt mal in Deutschland braucht. Vielleicht hört ja jemand hier von Scalable Capital zu oder so. Das wäre richtig nice, wenn es das gäbe. Ja, und Robinhood ist ja aktuell der größte Neo-Broker in den USA und das hat den Aktionären nicht ganz so gut gefallen, dass jetzt der Wettbewerb etwas intensiver wird. Man musste auch mal sagen, in den USA ist es so, dass die Börsenlandschaft nicht mehr ganz so einfach ist wie zum Beispiel in Deutschland. Also in Deutschland würde ich sagen, da gibt es ja zum Beispiel viele ältere Broker, die noch Gebühren teilweise von über 10 Euro haben. Und dann gibt es eigentlich, würde ich sagen, noch so Scalable Capital und Trade Republic, die einen signifikanten Marktanteil haben. In den USA ist es aber schon so, da gibt es Robinhood, da gibt es Webull, also das sind so die großen zwei Neo-Broker. Aber gleichzeitig haben auch viele etablierte Broker angefangen, ihre Gebühren enorm zu senken. Zum Beispiel Charles Schwab, der hat einfach gesagt, wir lassen jetzt unsere Gebühren komplett fallen. Und jetzt ist er eigentlich in einer Liga mit Robinhood und das ja, wird langfristig auch für mehr Wettbewerb sorgen. Deswegen, also wenn Revolut hier startet, dann gibt das mehr Wettbewerb. Der Vorteil aber von Revolut ist, die wollen so eine Art Super-App werden. Also die haben das Ziel, wir wollen nicht nur Stockbroker sein, sondern wir wollen vor allem auch Banking anbieten. Das könnte in Zukunft dann auch ein Vorteil gegenüber Robinhood sein. Das merkt man auch so ein bisschen in der Marktkapitalisierung. Also erstens, Revolut ist 33 Milliarden US-Dollar wert, Robinhood aktuell nur 12 Milliarden US-Dollar. Man sieht also, Revolut wird der dreifache Wert zugestanden, weil sie auch zum Beispiel Banking machen, weil sie sich darum gekümmert haben, dass sie eine Banklizenz haben. Sie sind auch global aktiv, anders als jetzt Robinhood, die sich auf die USA fokussiert haben. Vom einen Fintech jetzt zum nächsten Finanztechnologieunternehmen, nämlich der Sophie-Aktie aus den USA, die gestern um 14% gestiegen ist. Und Sophie, das ist ein Unternehmen, das eigentlich so in der Digitalisierung von Kreditdienstleistungen bisher saß. Also man konnte dort seine Studienkredite und andere kurzfristige Kredite und sowas in die Richtung aufnehmen bei Sophie. Und das ist insgesamt sehr auf Privatkonsumenten ausgelegt. Also es ist jetzt nicht so wie JP Morgan zum Beispiel ein Unternehmen, das irgendwie alles von der Bank anbietet, sondern bisher eigentlich eher Kredite. Und jetzt hat sich Sophie aber um eine Banklizenz gekümmert und die haben sie bekommen. Also jetzt ist die Aktie so ungefähr 14% im Plus gestern gewesen. Das war auch bitter nötig, nachdem die Aktie sehr lange eigentlich wie ein Stein gefallen ist. Seit Februar 2021 über 50%, in der Spitze sogar fast 60%. Dabei sehen die Zukunftsaussichten, würde ich sagen, durchmischt aus. Also ich würde es jetzt nicht mal schlecht bezeichnen. 2022 soll es schon einen Gewinn von 200 Millionen US-Dollar geben, also EBITDA vor Zinsen und vor Abschreibungen und Steuern zum Beispiel. Aber immerhin 200 Millionen US-Dollar, das ist doch schon mal ganz gut bei einem Unternehmen, das so ungefähr 11, 12 Milliarden US-Dollar wert ist. Ansonsten ist vor allem der Konflikt, wird Sophie überhaupt profitabel, weil da scheiden sich eben so ein bisschen die Geister, schaffen sie den Sprung in die Profitabilität oder nicht. Grundsätzlich bietet Sophie vor allem Kredite und Finanzdienstleistungen zu deutlich höheren Preisen an, als man es woanders bekommen könnte. Und man muss auch sagen, Finanzdienstleistungen sind nun mal austauschbar und man kann sie jetzt gerade im Zeitalter des Internets relativ gut vergleichen. Also es bleibt spannend, ob Sophie so eine starke Plattform entwickelt, dass sie es schaffen, hiermit auch deutlich profitabel zu arbeiten. Dann kommen wir mal zur Bundesanleihe. Hier eine kleine Meldung, nachdem ich auch die letzten Male schon gesagt habe, wie aktuell die Rendite der Bundesanleihen ist, also der 10-jährigen Bundesanleihen. Aktuell gibt es ein kleines Renditehoch, nämlich wenn man die Bundesanleihe kauft, dann erhält man durchschnittlich 0,025% Rendite pro Jahr. Und das muss man sagen, muss man erstmal loben, das ist mehr, als ich auf mein Kreditkartenkonto bekomme. Da bekomme ich nämlich 0,01%, also auf mein Tagesgeldkonto. Jetzt mal Spaß beiseite. Es ist schon schön, dass wir auf jeden Fall von der Rendite hier über 0% sind. Also der Markt preist das auch irgendwo so ein bisschen ein, dass eventuell in der EU die Zinsen steigen könnten. Das wäre mal ein sehr entspannter oder ein sehr spannender Schritt eher, weil das hatten wir nämlich vor der Corona-Krise auch noch nicht, dass die Zinsen gestiegen sind. Oder ja, es wäre immerhin interessant, wenn jetzt die EZB ein klares Zeichen setzen würde, dass sie ein Interesse daran haben, die Geldpolitik zu ändern. Und dann noch jetzt zum Erdöl so eine kleine News, nämlich das Erdöl, das hat 88 US-Dollar erreicht. Damit ist es auf einem 7-Jahres-Hoch deutlich über dem Durchschnitt der letzten 10, 20 Jahre von 60 US-Dollar. Also man merkt es zumindest mal an der Tankstelle, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Da war ich auch jetzt die letzten Wochen verdutzt, wie teuer Benzin sein kann oder beziehungsweise Diesel. Und der Grund dafür ist vor allem, es gab ja diesen Drohnenangriff von jemenitischen Houthi-Rebellen auf Abu Dhabi und dann gibt es noch gleichzeitig den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und da wird jetzt sehr viel schon eingepreist, dass es zu Knappheiten von Öl kommen könnte, dass an sich Energieträger einfach eine Knappheit erfahren und deshalb steigt jetzt einfach der Energiepreis wieder, was nicht sehr schön ist, weil es wirkt sich auf die Inflation aus. Und grundsätzlich muss man mal sagen, es wird oft aus der Inflation rausgerechnet. Also wir Privatleute, wir merken es an der Tankstelle, wir merken es beim Heizen, aber grundsätzlich wird es in den offiziellen Inflationsrechnungen sogar noch nicht mal mit reingenommen, weil die sogar oft einfach ohne Erdöl ausgegeben werden, weil Erdöl einfach so stark schwanken kann. Kommen wir mal zu der ASML-Aktie. Die ist gestern um 2% gefallen und zwar, die hatte Quartalszahlen berichtet. Und ich würde sagen, die Quartalszahlen bzw. Jahreszahlen, die waren eigentlich sehr schön und sehr solide. Der Umsatz ist zwar um 5% gefallen, das hat aber eher so ein bisschen auch damit zu tun, dass sich einfach insgesamt die Umsätze etwas verschieben und verlagern aktuell. Auch ASML ist ein Unternehmen, das teilweise von Lieferkrisen betroffen ist, auch wenn sie eigentlich quasi dafür verantwortlich sind, auch dass es so eine Chip- und Lieferkrise teilweise gibt. Der Gewinn dafür ist aber ordentlich angestiegen und ASML hat jetzt auch seine Ziele für 2022 berichtet. Da wollen sie ihren Umsatz um ganze 20% steigern. Die Dividende wurde auch erhöht und zwar um ganze 100%. Ich würde sagen, das ist sehr solide, mehr sogar als das. Also 100% Dividendenerhöhung, das hört man selten. Freut mich auf jeden Fall für alle ASML-Aktionäre. Und ich hatte mir auch mal vor einigen Monaten die Aktie angesehen. Es ist einfach ein Top-Unternehmen, muss man sagen. Also es gibt wenige Monopolisten auf der Welt, richtige Monopolisten, die in irgendeiner Sache etwas machen können, was andere Unternehmen gar nicht machen können. Und ASML gehört hier einfach dazu. Sie sind die Nummer 1 für Lithografie und zwar auch in einem Bereich, wo andere Unternehmen gar nicht mehr drankommen. Also sie sind jetzt nicht mit Abstand das einzige oder sie sind nicht das einzige Unternehmen, das jetzt irgendwie Anlagen zur Chipherstellung produziert. Aber gerade die modernsten neuen Chips, also die, die in iPhones reinkommen, die jetzt auch irgendwie an sich in Smartphones reinkommen, die werden auf Anlagen von ASML gefertigt. Und hier hat man ein Unternehmen, das die Schlüsseltechnologie hat und einen technologischen Burggraben, der wahrscheinlich nicht so angreifbar ist. Es gibt trotzdem Risiken für ASML, also buttert jetzt nicht unbedingt einfach quasi gehirnlos eure Kohle in ASML und denkt, ihr werdet jetzt schnell reich, weil ASML ist auch an sich nicht so günstig bewertet, jetzt aktuell so bei einem KGV von 40. Ich würde sagen, für die Zukunftsaussichten ist das sogar eigentlich noch relativ fair. Aber natürlich sollte man nicht vergessen, dass Chips sehr kapitalintensiv herzustellen sind und das bedeutet, dass sie auch abhängig von der Weltwirtschaft sind. Also wenn es der Weltwirtschaft sehr gut geht, geht es meistens der Chipbranche auch sehr gut. Wenn es ihr nicht so gut geht, dann geht es der Chipbranche in der Regel auch überdurchschnittlich schlecht. Das hat man schon so ein bisschen 2018, 2019 gemerkt, als dann dieser Trade-Ban zwischen China und USA so ein bisschen aufgeflammt ist und auch in der Finanzkrise. Also das sollte man sich immer vor Augen führen und auch so ein bisschen paranoid sein, so wie der schöne CEO damals von Intel das gesagt hat. Damit wären wir jetzt bei der Unilever-Aktie. Die ist gestern 4% erstmal gestiegen, bis sie dann alles wieder abgegeben hat und am Ende mit 1% im Minus gelandet ist. Da kam jetzt so von Bloomberg ein Bericht, dass Unilever gesagt hat, sie sind nur bereit, maximal 50 Milliarden britische Pfund für die Konsumenten-Pharma-Sparte von GSK zu bezahlen. Wir hatten ja jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder das Thema und im Prinzip das Thema GSK und Unilever, das ebbt jetzt nicht irgendwie so auch von jetzt auf gleich ab. Also Unilever will diese Sparte einfach haben, man merkt das. Sie hatten ja auch wirklich öfter mal den Preis dafür erhöht. Jetzt sagen sie aber wohl, okay, jetzt ist Schluss. Ich denke, das hängt auch ein bisschen damit einfach zusammen, dass die Aktionäre so viel Druck gemacht haben. Und ich finde das auch sehr gut, dass die Aktionäre hier ihr Geld oder ihr Geld vor allem verteidigen, indem sie hier ihr Stimmrecht sprechen und den Aktienkurs quasi abstürzen lassen. Damit wären wir jetzt bei der letzten Geschichte, die ich besonders spannend fand. Und zwar, weil diese Geschichte so ein bisschen ein Thema behandelt, das ich besonders interessant finde. Es geht um Themen-ETFs und zwar hat JP Morgan eine kleine Studie veröffentlicht. Der Tonus der Studie ist nämlich, Themen-ETFs sind Schrott. Und JP Morgan sagt nämlich über Themen-ETFs Folgendes aus. Also die Themen-ETFs verkaufen meistens sehr viel Zukunftswachstum, also verpackt in einem Finanzprodukt. Und gleichzeitig gibt es ein hohes Beta, gleichzeitig gibt es aber auch ein negatives Alpha. Und das möchte ich jetzt alles mal ein wenig erklären. Also ETF bedeutet börsengehandelter Fonds. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ein Indexfonds sein muss, wie zum Beispiel in Deutschland es eigentlich immer der Fall ist. In den USA gibt es auch ein paar ETFs, wie zum Beispiel den von Cathie Wood, den ARK Innovation. Das zählt auch zu den ETFs dazu, also weil es einfach ein börsengehandeltes Produkt ist, was man an der Börse beliebig kaufen und verkaufen kann, obwohl es aktiv gemanagt wird. Hohes Beta bedeutet, dass die Aktie sehr viel mit dem Markt schwankt, also beziehungsweise sie schwankt stärker als der Markt. Also man hat hier eine Verteilung von, man macht zwar mehr Rendite als der Markt eventuell, aber man hat auch dann gleichzeitig ein hohes Risiko. Also Rendite und Risiko gehen Hand in Hand und das niedrige Alpha beziehungsweise das negative Alpha bedeutet, ja, dass man damit keine Überrendite erzielt. Weil das ist eben das, wonach eigentlich die vielen Investoren ja mal suchen. Also nach dem Heiligen Gral quasi. Sie investieren in irgendwas, was wenig Risiken hat, aber viel Rendite abwirft. Und das sind die Themen-ETFs in der Regel nicht. JP Morgan hat dazu insgesamt 1000 oder sogar mehr ETFs ausgewertet und kam zu dem Durchschnitt sogar noch, dass die Themen-ETFs 1,6 Prozentpunkte schlechter als ein Weltportfolio performen. Also das sind ETFs halt auf irgendwie Elektromobilität, auf Innovation, auf künstliche Intelligenz, auf irgendwelche Genomsachen. Diese ETFs im Durchschnitt performen 1,6 Prozentpunkte schlechter als ein Weltportfolio. Und das hat mir auch zu denken gegeben, beziehungsweise ich hatte das auch schon immer geahnt, jetzt auch ohne diese Studie, dass die Themen-ETFs einfach nicht so der heilige Gral sind quasi. Ich investiere jetzt irgendwie in das richtige Thema und dann werde ich richtig viel Geld damit verdienen. Das hat aber auch schon vorher John Bogle rausgefunden. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich auch mal so ein bisschen mit dem Erfinder des ETFs eigentlich quasi beschäftigen. Der hat sehr viele schöne Studien dazu gemacht, hat sogar ein ganz kleines Buch dazu geschrieben. Little Book of Irgendwas, ist so grün, glaube ich. Das habe ich auch hier zu Hause stehen bei mir. Und sehr interessante Erkenntnisse, die er herausgefunden hat. Also er hat auch gesagt, diese sogenannten Smart Beta ETFs, wo man irgendwie versucht, in ein Thema rein zu investieren oder in einen Faktor, alles weglassen. Investiert vielleicht, wenn ihr einen ETF wollt, einfach in die Standardprodukte, S&P 500, in sowas wie, ja, ich weiß nicht, diesen Stocks Europe 600 oder den MSCI World, irgendeinen Emerging Markets oder Asien ETF. Geht einfach ganz normal auf die Region, versucht nicht hier irgendwelche übertriebenen Branchen rauszufinden und auf die nächste Branche zu spekulieren. Wenn ihr das machen wollt, dann lieber gezielt wirklich mit den besten Unternehmen der Branche. So mache ich das persönlich in der Regel, weil ich das einfach viel sinnvoller finde, als jetzt irgendwie mir quasi einen großen Brei von vielen Unternehmen, die oft auch noch nicht mal so viel mit der Branche zu tun haben, andrehen zu lassen. Ja, und das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Wie du uns noch richtig unterstützen könntest, das wäre schön. Folg dem Podcast auf deiner Podcast-App, bewerte uns auch gerne auch gut, wenn dir natürlich der Podcast gefällt. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Mach's gut, ciao.